spirit.
What is your location?
Open your mind.
Free spirit.
Das Jugendmagazin auf AFK Max. Aus der Luise, The Kite Factory.
Hi und herzlich willkommen zu einer Stunde Free Spirit Jugendradio. Hier ist Omar und ich bin gerade auf der Leipziger Buchmesse und ich werde euch für die nächste eine Stunde alles erklären, was hier passiert. Ich hoffe, ihr werdet Spaß haben, begleitet mich einfach. So, hi, hier ist wieder Omar und hier haben wir vor mir stehen...
Ich bin der Tim Thilo Fellmer. Es geht darum, dass es 7,5 Millionen Menschen in Deutschland gibt, die kaum lesen und schreiben können. Und ich bin selbst mal betroffen gewesen, das heißt, ich habe als Erwachsener erst lesen und schreiben gelernt und setze mich jetzt für das Thema schon seit 13 Jahren in der Öffentlichkeit auch ein. Und wir sind jetzt gerade dabei, einen Dachverband zu gründen, der heißt dann Alpha Selbsthilfe und der Stand hier präsentiert den schon. Das ist so unser Thema hier.
7,5 Millionen Menschen, das ist schon eine sehr hohe Zahl. Wie wird die verteilt auf der Bevölkerung? Sind es ältere Leute, jüngere Leute? Wie ist es?
Das sind alles Menschen zwischen 18 und 64 Jahren. Die wurden mit in die Studie aufgenommen. Die älter sind, die kommen noch dazu. Und das ist auch keine Fantasiezahl, sondern das ist eine empirisch belegte Zahl. Die wurde damals, 2011 wurde die schon vorgestellt. Und die Studie wurde in Auftrag gegeben vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Der größere Anteil sind Menschen, die Deutsch als Muttersprache hatten, also die keinen Migrationshintergrund haben.
Wie kommt es zustande, weil die nicht in der Schule aufgepasst haben oder die Schule nicht besucht haben? Wie kommt es danach zustande?
Das sind ganz unterschiedliche Umstände. Manchmal kommen da verschiedene Faktoren zusammen. Familiäre Hintergründe, also bildungsferne, aus bildungsfernen Familien, sozial schwache Familien. Da kommen auch durchaus einige Betroffene auch her. Es können aber auch ganz andere Hintergründe haben, wo vielleicht ein Elternteil schwer krank geworden ist, wenn die Kinder in der Grundschule sind oder die Eltern ständig umziehen müssen und die Kinder kommen dann einfach nicht so gut damit zurecht, immer wieder in eine neue Klasse zu kommen. Also es sind, wie gesagt, ganz unterschiedliche Gründe. Dann ist es ja auch so, dass wir Menschen so unterschiedlich nun mal sind, wie wir sind. Das heißt, nicht jeder ist genauso begabt, lesen und schreiben zu lernen wie der andere. Würde ich gar nicht sagen, dass der eine da jetzt deswegen ein Defizit oder gar krank ist, sondern er ist da einfach nur nicht so talentiert und braucht da vielleicht einfach ein bisschen länger Zeit und braucht da vielleicht andere Methoden wie andere. Und da ist es leider so, dass unsere Schulsystem ist, wir haben ja nicht ein Schulsystem, da auch nicht ideal drauf eingestellt ist. Ja? Und dadurch fallen auch viele Kinder das Raster. Die bräuchten dann vielleicht nur ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, andere Methoden und dann würde das durchaus auch klappen.
Wie wollen Sie dann diese Analphabeten dann helfen?
Außer, dass wir Mut machen, sind wir einfach auch Menschen, die natürlich eine ganz hohe Sensibilität für das Thema haben und können das Thema authentisch auch in die Öffentlichkeit tragen. Wenn ein Betroffener auf uns zukommt, dann wissen wir natürlich, wie er sich fühlt und wissen auch, wie wir ihn im Zweifelsfall ansprechen können, wie wir ihn einfach stärken können und ihm Mut machen können, auch dann einen Kurs aufzusuchen. Und wir machen natürlich darauf aufmerksam, dass eine Branche, die von dem Thema lebt, dass Menschen lesen und schreiben können, 7,5 Millionen potenzielle Kunden praktisch nicht hat und dass sie sich vielleicht da auch für engagieren sollten, dass diesen Menschen geholfen wird, dass sie eine zweite Chance bekommen, wo ich sogar sagen möchte, manche bekommen dadurch dann als Erwachsene erst ihre erste Chance, weil in der Kindheit so viel schiefgelaufen ist, dass sie gar keine erste Chance hatten. Auf Facebook haben wir eine Seite, die heißt Saluma. Da haben wir praktisch unsere Infos so, dass man da also viel über uns erfährt. Man kann natürlich darüber auch Kontakt aufnehmen. Da findet man dann auch eine Telefonnummer, wenn man direkt Kontakt zu uns aufnehmen will. Ansonsten gibt es in Deutschland das Alpha-Telefon, wo dann Betroffene anrufen können, kostenfrei und anonym, wenn sie das möchten. Und erfragen können zum Beispiel, wo gibt es den nächsten Kurs für sie, egal wo sie wohnen. Das ist eine ganz, ganz tolle Einrichtung auch. Und wir sind ja jetzt dabei, den Dachverband Alpha Selbsthilfe aufzubauen und hoffen, dass wir dann auch möglichst bald dort eine Webseite dann umgesetzt haben und dass man uns dann über die Webseite Alpha Selbsthilfe dann auch bald finden kann.
Hi, hier ist wieder Omar. Wir befinden uns gerade in der Leipziger Buchmesse beim Egmont Verlag bei einem Schneiderbuch. Wir stehen gerade vor der Minecraft-Wand. Minecraft ist ein Spiel, dass man sozusagen eigene Welten aufbauen soll und da kann man mit Freunden online spielen oder auch als einziger Player überleben oder auch halt Häuser bauen, sein eigenes Imperium aufbauen. Hier vor mir stehen gerade viele Handbücher, wie man das Spiel am besten nutzen sollte. Und es steht nochmal ein Roman, Minecraft die Insel, wo es wirklich dazu inspiriert wird, wie ein Ego, wie ein einzelner Spieler die Insel erkundet. Das Buch stammt von Max Brooks. Auf 300 Seiten werdet ihr zu einer Reise in die Insel von Minecraft eingeführt. Das Buch findet ihr bei Schneiderbuch für 14 Euro. Hier ist wieder Omar, wir sind immer noch in Halle 5 und ich bin aufmerksam geworden auf eine Katapult, die aussieht so wie eine Schildkröte. Und zwar hier steht von mir jetzt gerade der Herr...
Stanislaus.
Okay, was stellen Sie hier vor?
Wir haben Produkte, wir entwickeln Spiele für soziale Lernprozesse, wo es um Teamentwicklung geht, Führungskräftetrainings, Kommunikationstraining, Trainings für interkulturelle Lernprozesse. Haben wir Material, wo da viel Erfahrung gesammelt werden kann und viel Lösungspotenzial drin entdeckt werden kann.
Und was hat die Schildkröte damit auf sich auf?
Naja, wenn man mit Schildkröten schießt, also nicht mit Schildkröten, sondern wenn man mit einem Katapult schießt, was wie eine Schildkröte ausschaut, dann kann man da verschiedene Teamprozesse drin inszenieren. Und zwar gibt es die Möglichkeit, mehrere Katapulte hintereinander zu stellen zum Beispiel. Und die müssen sich gegenseitig die Bälle zuschießen und in einem bestimmten Bereich treffen. Und am Ende müssen so viel wie Bälle wie möglich am Ziel ankommen. Und wenn alle gut zusammenarbeiten, dann funktioniert das. Wenn die nicht gut zusammenarbeiten, funktioniert es nicht. Und da kann Team sichtbar gemacht werden. Und
also Teamwork.
Genau.
Fördern. Okay. Haben Sie nur die Katapulte oder haben Sie auch andere Produkte, die das helfen können?
Wir haben viele andere Produkte. Wir haben hier zum Beispiel ein Labyrinth aus einem Schlauch. Da muss eine Kugel durchgeleitet werden. Und wenn alle gut zusammenarbeiten und gemeinsam diese Kugel aus Schlauch drehen, dann wird die Kugel von Anfang bis zum Ende durch diesen Schlauch durchlaufen. Mhm. Wenn die nicht gut aufpassen, dann kommt die Kugel auf einmal am Anfang wieder raus, weil sie an irgendeiner Stelle den Prozess aus den Augen verloren haben.
Okay.
Also es ist ein Schlauch, der durch ein Holzgestell durchgewunden ist, ganz, ganz wirr. Und es gibt eine Öffnung, wo die Kugel hineinfallen gelassen wird. Und dieser Schlauch muss eben, diese Kugel muss gedreht werden, sodass die Kugel am Ende bei einer Öffnung wieder in einer Schale landet. Und das ist das Ziel der Aufgabe. Und das müssen die Leute mit den 12 Schnüren in der Hand dementsprechend drehen und wenden, dass das funktioniert.
Das müssen 12 Leute in der Hand halten und die dann zusammen koordinieren. Also würde heißen, da braucht man wirklich sehr viel Teamstärke, sonst kommt das Ball nicht wieder hier raus, sondern kommt dann wieder hier raus, oder?
Genau. Das ist jetzt das Culture Rally, Kultur Rally. Und da hat jeder Spieler, jede Person hat einen Becher mit 20 Chips und es gibt einen Würfel, da sind viele verschiedene Symbole drauf, also 6 an der Zahl und einen Zahlenwürfel. Und die Aufgabe ist es, für jeden Einzelnen so viele der Chips zu gewinnen, wie es geht. Und es gibt mehrere Tische und an den verschiedenen Tischen gibt es unterschiedliche Regeln. Das wissen die Teilnehmer aber nicht. Und die lernen die Regeln und dann spielen sie irgendwann um die Chips und dürfen sich in der Zeit nicht mehr unterhalten. Und die lasse ich eine Weile spielen und dann sage ich irgendwann Stopp. Der mit den meisten Chips an jedem Tisch steht bitte mal auf und ihr wechselt im Uhrzeigersinn einen Tisch weiter. Und dann dürfen die weiterspielen und jetzt wissen die nicht, dass an einem anderen Tisch andere Regeln sind. Das heißt, schlagen sich zum Beispiel bei einem Symbol mit der Hand auf den Kopf, die anderen schlagen auf den Würfel. Und dann sagen die, die auf den Würfel geschlagen haben, natürlich, hey, das war falsch, Geld her. Und dann sagt er, nee, das gehört so. Ja? Und in dem Augenblick dürfen die ja nicht reden. Das heißt, die müssen jetzt nonverbal miteinander klären, wie sie jetzt weiter mit der Situation umgehen wollen. Und ganz oft werden die natürlich, die den Tisch gewechselt haben, werden abgezockt und werden nicht integriert. Und andere sagen aber, hey, du hast ein Problem und erklären ihnen erstmal die Regeln, die an dem Tisch sind. Und danach kann man sich sehr schön mit den Leuten darüber unterhalten, wie ging es euch im einen Fall, wie ging es den anderen, wie seid ihr da aufeinander zugegangen und wie konntet ihr da mit der Situation umgehen.
Wo kann man sie erreichen?
Also wir haben einen Internetauftritt unter www.metalog.de, also wie der Dialog, nur aus der Metaebene, der Metalog. Und genau, und da sieht man alle unsere Produkte. Da gibt es bei den Produkten auch Videos, die man sich anschauen kann zu den unterschiedlichen Produkten. Und da sind wir auch erreichbar über E-Mail, Telefon, wie auch immer man das will.
So, hier ist wieder Omar. Wir sind beim Verlag Thorsten Loff. Von mir steht der Herr
Thorsten Loff. Wir haben Fantastik in den unterschiedlichen Spielarten. Wir haben Horror, wir haben Steampunk, wir haben pure Fantasy. Wir haben humorige Fantasy, High Fantasy, Urban Fantasy, Endzeit. Also das komplette Programm.
Was ist Ihr Bestseller?
Unsere Neuerscheinung sind die fantastischen Sportler. Besonders interessant dadurch, weil wir zum einen das Wendecover haben. Also wir haben das Buch geteilt. Die humorigen Kurzgeschichten kann man von der einen Seite her lesen, die ernsthaften Geschichten von der anderen Seite. Und die zweite Besonderheit ist die Innenumschlagseite. Da haben wir nämlich gleich die Signaturen aller Autoren gesammelt.
Können Sie uns eine Kurzgeschichte davon erläutern?
Es ist wirklich alles dabei. Es sind Geschichten, die spielen auf der Erde. Es sind Geschichten, die spielen im Weltall. Beispielsweise gibt es eine Geschichte über einen Golfer, der die Bahn für die ersten interplanetaren Golfspiele vorbereitet oder intergalaktischen Golfspiele vorbereitet. Oder es gibt eine Geschichte um ein junges Menschenmädchen, das ein Rennen mitreitet mit Außerirdischen zusammen, was ausgetragen wird auf ziemlich monströsen Bullen. Auch sehr, sehr viel humorische Geschichten gibt es dabei. Beispielsweise hatte Heike Schraber eine wunderbare Kurzgeschichte geschrieben zu Ausscheidungswettbewerben der etwas anderen Art. Es geht dabei nämlich um einen Drachen.
Und zwar, mir fällt hier auf einen ganz coolen Cover und da drauf steht auf den Spuren H.P. Lovecraft. Können Sie mir was dazu erzählen?
Ja, also das ist bei uns eine Reihe oder zwei Reihen sind es eigentlich. Das eine ist eine Anthologie-Reihe mit Kurzgeschichten, die war zuerst da. Das zweite ist eine Comic-Reihe, sind beides bisher drei Bände. In der Comic-Reihe haben wir jeweils zwei Kurzgeschichten aus der Anthologie-Reihe ausgegliedert und als Comic umgesetzt. Der dritte Band, da bin ich ganz stolz drauf, hat in der letzten Jahr auch einige Preise gewonnen, unter anderem den RPC Award für den Comic des Jahres, vor Doctor Who Comic, vor Old Man Logan, also vor zwei bekannten Comics vom Panini Verlag. Da bin ich schon sehr stolz drauf.
Wie werden die Autoren und Autorinnen ausgesucht haben? Welchen Kriterien?
Ja, also bei uns ist es tatsächlich so, wir machen ja sehr, sehr viele Anthologie-Ausschreibungen, die offen sind für jedermann. Unsere Autoren finden uns größtenteils über diese offenen Ausschreibungen, die im Internet auf verschiedenen Seiten gepostet werden, in Autorenforen gepostet werden. Oftmals kriegen wir zwischen 300 und 500 Geschichten pro Ausschreibung und wählen dann circa 20 bis 25 aus, holen uns dann noch ein paar Bestseller-Autoren dazu, also namhafte Bestseller-Autoren wie beispielsweise Markus Heitze oder Oliver Plaschka oder Christian von Aster haben wir dabei, internationale Bestseller-Autoren wie Peter S. Biegel, um das Buch natürlich auch noch mit fantastischen Namen zu versehen. Weil ganz klar, ein Thomas Müller mag vielleicht eine sehr, sehr gute Geschichte schreiben, aber wer kennt ihn schon und wer möchte ihn lesen? Worauf wir auch sehr, sehr stolz sind, wir haben die Story-Olympiade übernommen. Also seit mittlerweile 6 Jahren ist die Story-Olympiade bei uns zu Hause. Es ist der bekannteste Fantastik-Wettbewerb, den es gibt. Es gibt ihn mittlerweile seit 18 Jahren, wurde vom Wurdak-Verlag ursprünglich veröffentlicht. Nachdem Ernst Wurdak quasi mein Verlegerpapa ist, habe ich mich sehr, sehr gefreut, dass ich sein Baby übernehmen durfte.
Wo kann man Sie finden, wenn man jetzt beispielsweise so ein Buch kaufen will?
Zum einen natürlich im Internet unter www.verlagtorstenloff.de. Also wo immer Fantastik zu Hause sind, sind auch wir zu Hause.
Hier ist Omar, wir sind weiterhin auf der Leipziger Buchmesse auf Free Spirit Jugendradio. Bei uns heißt es jetzt Halbzeit, weil wir sind jetzt seit 4 Stunden auf der Buchmesse für euch unterwegs. Und wir haben gerade mal 2 Hallen geschafft. Wir sind gerade in der Halle 4 und schauen uns die großen Verleger an. Hier gibt es die Hobbit Presses, DTV, hier sind auch kleine Buchverlage. Und das, was hier gerade gleich auffällt, ist, dass hier ganz viele internationale Bücher sind. Wir sind gerade neben den österreichischen und den tschechischen Stand. Davor waren wir auch beim italienischen Stand. Da muss ich leider bedauern, dass es nicht so groß war. Also der war sehr klein. Ich würde mir wünschen, dass nächstes Jahr mehrere Sachen da sind. Hier präsentieren sich ganz viele Länder. Ein kleiner Schwerpunkt liegt bei Skandinavien. Hier ist Omar aus der Leipziger Buchmesse. Wir sind gerade in der Halle 5. Wir stehen gerade vor dem Amazon Direct Publishing. Und zwar jetzt im Hintergrund redet der Herr Daniel Morak, der erklärt, wie man am professionellsten ein Buchcover erstellt, so dass man Bild und Buchstaben so gleichmäßig verteilt, dass es gleich bei den Menschen Gefühle erweckt, so dass auch die Kaufmotivation höher ist. Der Vortrag dauert 1 Stunde. Hier um den Stand ist es randvoll, also man hat wirklich keinen Platz mehr zum Sitzen. Und er gibt auch Tipps, wie beispielsweise, wo kriegt man die Bilder her, welches Schiff sollte man nutzen, so dass auch Einsteiger da am besten sozusagen aufgerüstet sind für die Zukunft. Wir sind gerade in der Halle 5, auf den Teil, da wo man nicht sich einen schweren Fokus auf die gedrückten Bücher macht, sondern da auch auf die digitalen wie Tolino, Kindle, also die elektronischen E-Book. Wir sind gerade bei dem Stand Books on Demand. Hier sieht man, es ist alles auf einem Betonstyle gehalten, also die Wände sind betoniert sozusagen und daran sieht man Bücher drauf, also es sind also die ganze Wand voll von zur Decke bis zum Boden und dann kann man auch solche Grafiken sehen, wie es erklärt wird, wie es funktioniert, Books on Demand. Der Schriftteller, da gibt es einen kleinen Computer und dazu haben wir noch hier einen Fernseher, das das nochmal erklärt. Dann ist es hier eine ruhige Atmosphäre mit Tischen, wo man Kaffee trinken kann, ganz entspannt, Buch lesen kann. Und von mir steht die Frau.
Engelking, Daniela Engelking, hallo.
Und Sie sind vom Books on Demand. Können Sie mir erklären, was Sie machen?
Ja, bei uns hat jeder die Gelegenheit, ein Buch selbst zu veröffentlichen. Ganz einfach und professionell.
Okay, und wie läuft das ab? Also der Schriftsteller schreibt es, was passiert
dann? Genau, der Schriftsteller schreibt es und dann meldet er sich bei uns auf der Plattform an unter www.bod.de. Dann bekommt er einen Autoren-Account und dann geht er durch unsere Veröffentlichungsstrecke, lädt die Datei hoch, eine PDF-Datei, Cover, Buchblock und schon ist das Buch fertig und theoretisch für den Buchhandel gelistet.
Nur für den Markt, also nur für stationäre Handel? Oder auch?
Nein, auch Online-Buchhandel, sowas wie Amazon oder Thalia.de, Bücher.de, also überall ist dann das Buch erhältlich.
Gibt es eine Auswahl bei den Autoren oder werden alle drangenommen?
Man kann jedes Thema bei uns veröffentlichen. Das ist ja der große Vorteil beim Self-Publishing im Gegensatz zu einem Verlag. Jeder kann sein Buch veröffentlichen, egal ob Kinderbuch, Sachbuch, Kochbuch, Liebesroman. Also wirklich, es sind keine Grenzen gesetzt bei uns im Self-Publishing.
Wie viele Autoren haben Sie jetzt zurzeit? Welches Spektrum haben Sie jetzt?
Also wir sind seit 20 Jahren oft am Markt jetzt im Sommer und wir haben über 40.000 Autoren, die das jetzt im Moment nutzen, das Print und E-Book bei uns veröffentlichen. Also jedes Genre ist bei uns wirklich vertreten.
Also wie läuft es dann für den Autor ab, wenn er jetzt ein Buch geschrieben hat und zu Ihnen schickt? Wie geht es dann weiter?
Ja. Also meistens haben die Autoren doch schon sehr, sehr konkrete Vorstellungen vom Cover. Das heißt, sie wissen genau, was sie wollen und wenn nicht, dann helfen wir ihnen natürlich auch. Also wir bieten auch Services an, Covergestaltung, Buchblockgestaltung. Buchblock, das ist so, dass das Buch auch hübsch aussieht. Dann haben wir natürlich auch noch ein Lektorat. Also jedes Buch sollte auch eigentlich professionell gelesen werden. Nichts ist schlimmer als Rechtschreibfehler im Buch, auch im Klappentext. Das macht keinen guten Eindruck, denn auch Self-Publisher wollen immer, immer professioneller daherkommen. Und sie wollen sich auch nicht mehr mit Verlagsautoren unterscheiden. Also von daher sind sie eigentlich immer sehr, sehr konkret in ihren Vorstellungen.
Was sind dann für Kosten, wenn ich jetzt zu Ihnen komme? Ich habe jetzt ein Buch geschrieben, ich komme zu Ihnen und sage, ey, ich möchte das veröffentlichen als E-Book und als normales. Wie geht es dann weiter?
Das ist bei uns ganz, ganz übersichtlich, denn wir produzieren tatsächlich erst, wenn das Buch erstellt wird. Das heißt, die Daten liegen ja bei uns auf dem Server und so wie eine Buchbestellung vom Buchhandel reinkommt, erst dann produzieren wir das. Das heißt, der Autor hat bei uns keine Vorfinanzierung für irgendeine Auflage, dass wir sagen, es müssen jetzt 500 schon mal gedruckt werden. Das gibt es bei uns nicht. Wenn der Autor bei uns durch die Online-Strecke geht, zahlt er 19 Euro und dafür bekommt er eine ISBN und das ist schon alles an Kosten. Also es ist wirklich ganz, ganz einfach, ganz unkompliziert, ohne Risiko, ganz praktisch. Die Rechte, die gibt der Autor in dem Moment ab bei uns, weil wir das Buch ja vertreiben. Sonst dürften wir das gar nicht vertreiben, wenn der Autor die Rechte behält. Er kann natürlich aber die Hörbuchrechte oder das E-Book, das muss er nicht bei uns machen. Er kann nur ein E-Book, nur ein Printbuch machen. Dann bleiben die Rechte natürlich beim Autor. Aber in dem Moment, wenn wir es vertreiben als Printbuch, muss er auch die Rechte für ein Jahr an uns abgeben. Aber das ist eben wegen des Vertriebes so.
Gibt es Bestseller bei euch?
Ja, selbstverständlich. Es gibt viele Bestseller. Das sind so themenspezifische Sachen, wie zum Beispiel Natural Dog Food. Das ist ein Buch über Rohfütterung für Hunde. Das geht durch die Decke. Also es sind auch viele Nischenthemen, die wir besetzen. Oder wir haben ein Buch über Japan. Der Axel Schwab hat gerade auch ein neues Buch rausgebracht über Japan. Viele Nischen, wo die Verlage, die klassischen Verlage sagen, das ist uns zu nischig, die veröffentlichen bei uns und dann werden das ganz gute Erfolge.
Gibt es mehr Tops oder Flops?
Das entscheidet der Leser. Es gibt durchaus Bücher, die nicht verkauft werden, aber eigentlich nein, gibt es mehr Tops natürlich.
Was kostet so ein Buch? Was kommt dann zum Autor?
Das richtet sich natürlich ganz aus der Ausstattung und die Seitenzahl. Der Autor bekommt Minimum 10% Marge pro verkauften Buch. Wir haben immer so eine Beispielseite. Er kann ein Taschenbuch für 9,90 Euro rausbringen. Da bekommt er 10%. Das ist ungefähr ein Euro Marge. Er kann das aber auch selbst entscheiden, zu welchem Ladenpreis er sein Buch verkauft. Es muss natürlich kostendeckend sein. Ne? Das heißt, die Vertriebskosten müssen da drin sein, Herstellungskosten manchmal müssen da drin sein, die Mehrwertsteuer, der Großhandelsrabatt und die Marge. Daraus rechnet sich der Preis.
Wenn man euch sucht, wo kann man euch finden?
Also wir sitzen in Norderstedt, aber wir sind hier online. Das heißt www.bod.de, da findet man uns natürlich.
So, hier ist wieder Omar und so, wir finden uns jetzt bei Halle 5. Und zwar zwischen digitale Bücher und Books on Demand. Und hier findet man ganz kleine Stände. Und zwar hier bin ich gerade mit
Manati Herz.
Okay, und ich sehe gerade, Sie haben auch so einen kleinen Stand. Was machen Sie denn hier?
Wir haben eine Kurzgeschichtensammlung gemacht. Fesselnde Erzählungen aus der Anderswelt. Da erzähle ich halt über mein Zusammenleben mit einem kleinen Kobold, dem getreuen Wonsch. Der kommt aus dem Schwäbisch-Fränkischen Naturpark. Die Wonsche hat noch keiner entdeckt, weil die bisher niemand beachtet hat. Wir haben ein Self-Publishing gemacht, aber ein sehr klassisches. Ursprünglich wollten wir auch ein Book on Demand machen, aber wir haben uns dann entschieden, das ganz klassisch im Selbstverlag zu machen. Haben einen Lektor engagiert, das war der Alfred Berger aus Spiegelberg, der bringt dort die Spiegelberg-Reihe heraus. Wir haben eine Grafikerin aus Stuttgart, die Amina E. Wulff, die uns die Grafiken macht. Haben zum Beispiel einen animierten Buch Trailer. Das war auch eine Künstlerin aus Ludwigsburg, die ist inzwischen in Madrid. Und es hat wirklich so ein Herzensprojekt. Es sind Geschichten, sind alle von mir selber geschrieben. Die handeln ganz klassisch von Feen und Elfen. Es sind aber auch ganz weltliche Märchen dabei. Wie zum Beispiel das vom Herr Heberlein. Der verfällt in eine Depression, weil sein Honig ausgeht. Das sind so Geschichten, von denen das Buch handelt. Es war auch sehr spannend, das ganze Projekt an sich hat als Internet-Live-Projekt begonnen. Und wir haben uns da keiner aus der Branche, aus der Buchbranche ist, wirklich selber reinkämpfen müssen, um rauszufinden, wie man denn jetzt so ein Buch macht, produziert und dann schließlich in den Buchhandel bringt. Inzwischen haben wir einen richtigen Verlag mit Mitgliedschaft im Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Wir haben auch einen Vertrag mit Libri, also es kann unser Buch jeder Buchhändler für seinen Buchladen gerne bestellen.
Wieso haben Sie sich nicht an den Riesen beispielsweise Kindle oder Tolino gewendet oder Books on Demand gewendet und dann gesagt, ey, ich würde mich auf Ihrem Buch, könnt ihr es machen?
Genau, wir wollten das zunächst tatsächlich dieses Book on Demand machen und haben dann angefangen, uns über das Self-Publishing zu informieren. Und dabei festgestellt, dass wir es viel spannender finden, wenn wir tatsächlich das Buch ganz klassisch selber produzieren und rausbringen und dann auch diese ganze Marketinggeschichte und die Verträge mit dem Buchhandel selber übernehmen.
Ist es nicht ein bisschen zu schwer, auch mit den Rechtlichen über die Rechte und alles? Machen Sie das alles alleine?
Also hauptsächlich mache ich das. Ne? Ich habe natürlich also Illustratoren und den Lektor, die sind natürlich engagiert, weil ich das selber nicht kann. Aber die ganzen Verträge habe ich gemacht, die ganzen Marketingmaßnahmen habe auch ich mir überlegt. War am Anfang total kompliziert, weil ich kannte das auch nicht. Aber inzwischen macht es ganz schön Spaß. Also wie gesagt, man kann es im Buchhandel kaufen. Und wer sich informieren möchte über das Projekt, kann das auf www.manati-herz.de tun. Und man findet uns natürlich auf Facebook, Instagram, Twitter, überall unter dem Namen Manati Herz.
Hier ist wieder Omar und zwar, ich befinde mich gerade mit der Frau.
Arnsburg. Wir sind hier mit dem Manifest Verlag.
Ich sehe hier ganz kurz, Verlag gegen Rechts, was bedeutet das?
Verlag gegen Rechts ist ein Hashtag, unter dem sich über 250 Verlage und Einzelpersonen gesammelt haben und einen Aufruf verabschiedet haben, um gegen die rechten Verlage hier zu protestieren auf der Buchmesse.
Welche sind die rechten Verlage auf der Buchmesse?
In der Halle 3 gibt es 4 offen rechte Verlage, zum Beispiel der größte, um den zu nennen, ist der Compact Verlag. Und dann gibt es noch den Antaios Verlag, die mit in ihren Magazinen rassistisches, völkisches, nationalistisches Gedankengut verbreiten. Und ja, wir protestieren unter dem Motto, dass wir nicht Meinungsfreiheit einschränken wollen oder für Verbote stehen, sondern dass wir die Meinungsfreiheit nutzen wollen und den Rechten widersprechen wollen.
Und wie läuft die Kampagne jetzt gerade zur Zeit?
Also wir haben angefangen mit einer Aktion zur Eröffnung der Buchmesse. Da waren über 400 Leute in der Innenstadt von Leipzig auf einer Kundgebung. Da gab es mehrere Reden und auch so eine symbolische Aktion, wo Bücher hochgehalten wurden, also beispielhafte Bücher hochgehalten wurden. Und das ging auch ganz gut durch die Presse. Wir haben jetzt hier auf der Messe in Zusammenarbeit mit der Messe auch ganz viele Veranstaltungen zu allen möglichen Themen, wo wir uns mit den sogenannten Argumenten und Inhalten der Rechten auch auseinandersetzen, zum Beispiel den Antifeminismus auseinandernehmen oder auch auseinandernehmen, warum sie sich immer so auf die Meinungsfreiheit berufen und der Meinung sind, dass Rassismus eine Meinung ist, die unwidersprochen bleiben sollte. Also bisher ist es hier recht ruhig. Es gab so ein paar kleinere Störversuche von Identitären, von den neuen Rechten, die halt versucht haben, in Veranstaltungen reinzukommen und da zu stören. Das ist aber relativ friedlich mit Diskussionen daran gehindert worden, da teilzunehmen, weil wir jetzt nicht eingeladen worden, ihre Positionen da zu vertreten, sondern es Veranstaltungen von uns waren. Und es gab wohl kleinere Auseinandersetzungen auch bei den rechten Ständen von einzelnen Personen, wo auch die Security dann irgendwie eingreifen musste. Und dann müssen wir halt im Nachgang nochmal gucken, was so jetzt da wirklich konkret vorgefallen ist. Es gibt auch eine Anzeige gegen einen Security dort, der auch wohl da sehr grob vorgegangen ist. Aber das ist alles noch so ein bisschen in der Schwebe, müssen wir hinterher nochmal auswerten.
Wie sieht es denn jetzt aus für die Zukunft?
Wir sehen die Aktion hier als Erfolg. Im letzten Jahr haben wir nicht so erfolgreich den Rechten so Einhalt gebieten können, also weder inhaltlich noch körperlich. Da war der Compact-Stand sehr groß hier vertreten, hat sehr viel Werbung machen können, sehr große Veranstaltungen machen können. Und wir waren leider nur in der Lage, so kleinere Flashmob-Aktionen zu machen. Und dieses Jahr ist es ein ziemlich großer Erfolg mit den vielen Veranstaltungen. Die Junge Freiheit musste ja auch schon abgesagt, im Vorfeld der Messe ihren Stand abgesagt, was wir auch als Erfolg sehen und auch unter den Druck, den wir mit der Öffentlichkeit erzeugt haben, dass halt wirklich klar ist, dass das rechte Verlage sind, wollten sie halt dann, haben sie zurückgezogen, wollten damit irgendwie nichts mehr zu tun haben. Und das war ein Erfolg und wir denken, wir werden weitermachen, solange die rechten Verlage kommen natürlich. Aber auch wenn sie jetzt nicht mehr hier sind, werden wir natürlich mit unseren Publikationen und mit unserer Arbeit trotzdem weiter aufklären über rassistische Ideen und Gedankengut und weiter auch diskutieren, woher das kommt und wie man das bekämpft.
Genau, was präsentieren Sie auf Ihrer Fläche?
Also wir sind vom Manifest Verlag das zweite Mal hier auf der Buchmesse in Leipzig. Wir sind ein sozialistischer Verlag, wir haben vor allem marxistische Literatur, auch Klassiker, aber auch zu neuen aktuellen Themen. Wir haben zum Beispiel den Brandstifter jetzt zum zweiten Mal mit dabei, in der zweiten aktualisierten Auflage. Da geht es um Analysen und Gegenstrategien, gerade zu AfD, Pegida, Islamas. Wir haben aber auch einige Veröffentlichungen zu aktuellen Themen, wie zum Beispiel Digitalisierung oder zur Diskussion in der Linken, was ist wirklich linke Migrationspolitik, damit versuchen wir mit marxistischen Standpunkten auch in aktuelle Diskussionen einzugreifen und mit unserem Klassikerprogramm versuchen wir die Ideen breiterem Publikum möglich zu machen, weil wir doch im Preissegment relativ niedrig angesiedelt sind.
Okay, warum kann man euch finden?
Man findet uns einfach unter manifest-verlag.de oder manifest-bücher.de. Wir sind auf allen gängigen sozialen Medien vertreten, Twitter, Facebook.
Wir sind jetzt bei Falle 1, bei den Manga und ich stehe hier am Stand von Splitter und hier spreche ich mit
Frauke Berger.
Zwei ist hier, Sie haben schon ein Buch, der heißt Grün und zwar könnten Sie mir mal erzählen, wie Sie auf die Ideen kommen und alles weitere?
Das hat sich so ein bisschen im Studium entwickelt, über mehrere Semester. Es sind viele Versatzstücke aus kleinen Kurzgeschichten drin. Es hat sich so Stück für Stück in Skizzenbüchern und verschiedenen Projekten entwickelt und ist dann zu dem geworden, was jetzt das.
Wird erst die Geschichte entwickelt oder erst die Zeichnung?
Es waren erst Zeichnungen, also Charaktere, Landstriche, unterschiedliche Ideen, genau, ja, die ich so gesammelt habe zu verschiedenen Themen, die alle im selben Universum gespielt haben und das hat sich dann so zusammengefügt. Die wurde auch oft überarbeitet, es gab unterschiedliche Hauptcharaktere. Erst war es ein Mann mit einem Sohn, dann wurde es nur der Mann und jetzt ist es eine Frau geworden. Also ganz grob war die Idee am Anfang ganz stumpf runtergebrochen, dass es eben die Wüste quasi zum Rückzugsort wird, statt beispielsweise fruchtbares Land. Genau, und so habe ich es auf verschiedenen Gegensätzen, habe ich die Geschichte so zusammengesetzt. Mhm. Genau, okay. Aber es gab keine Kerninspiration jetzt von sich aus. Es sind einfach Motive und Ideen, die ich gerne male und die ich gerne zeichne.
Wie war Ihre erste Emotion, wenn Sie es veröffentlicht haben?
Also ich bin damals während meines Studiums noch mit der Mappe auch auf die Leipziger Buchmesse gegangen zum Verlag und habe es dann das erste Mal vorgestellt. Das war, glaube ich, vor 2 oder 3 Jahren. Genau, und da haben sie schon gemeint, also die Zeichnungen gefallen ihnen gut, aber ich müsste noch auf jeden Fall an den Hauptcharakteren arbeiten. Und das habe ich dann Stück für Stück nochmal überarbeitet während des Studiums. Dazwischen kam noch meine Bachelorarbeit, da war es dann noch ein anderes Thema gewesen. Und dann bin ich nochmal letztes Jahr gekommen und habe es gezeigt und dann kam sich sofort die Zusage, es würde funktionieren. Also ich habe mich erstmal sehr gefreut, dass es überhaupt beim Spielerlag untergekommen ist und dass es geklappt hat. Ja, ich wäre sehr glücklich und war aber auch sehr gespannt, was andere dazu sagen, weil es eben erst die erste Veröffentlichung ist und ich da noch nicht so die Erfahrung habe, auch mit dem Markt und was der Leser nachher davon denkt.
Wo kann man Ihre Bücher finden? Wo kann man sehen, was Sie machen?
Also beim Spürverlag ist das hier entschieden. Das ist auch mein erstes Werk. Genau, sonst bin ich im Internet noch vertreten auf meiner Webseite www.ggki.de.
So, hier ist Omar und wir sind jetzt am Ende gekommen. Es ist fast 18 Uhr. Wir sitzen auf dem Manga-Teehalle, japanische Tee. Und ich habe von mir einen Macho-Tee mit einem Schokomuffin. Jetzt geht gleich die Leipziger Buchmesse zu Ende. Es war ein toller Tag. Toll fand ich, dass es sehr viele Bücher gab. Toll fand ich, dass sehr viele kostümierte Leute da waren. Das, was ich mir gerne wünschen würde, ist, dass die Messe irgendwie besser aufgestellt ist, weil man muss immer durch die Gänge hin, her, hier runter, runter und da verpasst man halt viele Sachen, die sind ein bisschen mehr strukturiert aufgebaut, aber das ist klar, bei den so vielen Ständen kann man da halt nicht anders machen. Ich komme nächstes Jahr wieder. Ich verabschiede mich von der Leipziger Buchmesse und empfehle euch die Webseite leipziger-buchmesse.de. Ich bin Omar und ich verabschiede mich von der Leipziger Buchmesse.
Das war Free Spirit, das Jugendradiomagazin aus der Luise de Kalt Factory, Scharrerstraße 15, in 90478 Nürnberg. Free Spirit ist ein Projekt von JFF, Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis München und KJR, Kreisjugendring Nürnberg Stadt.
Verantwortliche Redakteure
Maggie Bernreuther und Chris Beley.
Free Spirit hört ihr immer Montag um 21 Uhr, Donnerstag um 18 Uhr, Samstag um 12 Uhr und Sonntag um 10 Uhr auf AFK Max. Kontakt
team@free-spirit.de, team@free-spirit.de.
Findet uns auf Facebook, sucht nach Free Spirit Jugendradio oder
www.free-spirit.de.